Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Thomas Rappel, Winnetou 1 von Karl May, Kapitel 5, Teil 6. Winnetou stand auch auf, langsam, als ob er von zentnerschweren Gewichten niedergehalten werde. Er schlang beide Arme um mich und sagte: »Nun sind sie tot. Der größte, edelste Häuptling der Apachen. Und Nshochi, meine Schwester, welche dir ihre Seele gegeben hatte. Sie starb mit deinem Namen auf den Lippen. Vergiss dies nicht. Vergiss es nicht, mein lieber Bruder.« »Nie, nie werde ich es vergessen«, rief ich aus. Dann nahm sein Gesicht einen ganz anderen Ausdruck an und seine Stimme klang wie fernes, drohendes Donnerrollen, als er fragte: »Hast du gehört, was ihre letzte Bitte an mich war?« »Ja.« »Rache. Ich soll sie rächen. Und ja, ich werde sie rächen, wie noch nie ein Mord gerecht worden ist. Weißt du, wer die Mörder waren? Du hast sie gesehen. Bleichgesichter waren es, denen wir nichts getan haben. So ist es stets gewesen, und so wird es immer, immer sein, bis der letzte rote Mann ermordet worden ist. Denn wenn er auch eines natürlichen Todes sterben sollte, ein Mord ist es doch. Ein Mord, welcher an meinem Volke geschieht. Wir wollten nach den Städten dieser verruchten Bleichgesichter, und Nshochi wollte werden wie eine weiße Squaw, denn sie liebte dich und glaubte, dein Herz zu gewinnen, wenn sie sich das Wissen und die Sitten der Weißen aneignete. Das hat sie mit dem Leben bezahlt. Mögen wir euch hassen oder mögen wir euch lieben, es ist ganz gleich, wo ein Bleichgesicht seinen Fuß hinsetzt, da folgt hinter ihm das Verderben für uns. Es wird ein Klagen gehen durch alle Stämme der Apachen und ein Wut- und Rachegeheul wird erklingen überall, an jedem Orte, wo sich ein Angehöriger unserer Nation befindet. Die Augen aller Apachen schauen jetzt auf Winnetou, um zu sehen, wie er den Tod seines Vaters und seiner Schwester rächen wird. Mein Bruder Old Shatterhand mag hören, was ich hier bei diesen beiden Leichen gelobe. Ich schwöre bei dem großen Geiste und bei allen meinen tapferen Vorfahren, welche in den ewigen Jagdgründen versammelt sind, dass ich von heute an jeden Weißen, der mir begegnet mit dem Gewehre, welches der toten Hand meines Vaters entfallen ist, erschieße oder...« »Halt!« fiel ich ihm schaudernd in die Rede, denn ich wusste, dass es ihm unnachsichtlicher, unerbittlicher Ernst mit diesem Schwure sein würde. »Halt! Mein Bruder Winnetou mag jetzt nicht schwören. Jetzt nicht!« »Warum jetzt nicht?« fragte er fast zornig. »Ein Schwur muss mit ruhiger Seele gesprochen werden.« »Uff, meine Seele ist in diesem Augenblick so ruhig wie das Grab, in welche ich diese beiden meinen Toten legen werde. Wie es nie sie wieder zurückgeben wird, ebenso wenig werde ich jemals ein Wort von dem, was ich schwöre, zurücknehmen.« »Sprich nicht weiter«, unterbrach ich ihn abermals. Da funkelten mich seine Augen beinahe drohend an und er rief aus: »Will Old Shatterhand mich hindern, meine Pflicht zu tun? Sollen die alten Weiber mich anspucken und soll ich aus meinem Volke gestoßen werden, weil ich nicht den Mut besitze, das zu rächen, was heute hier geschehen ist? Es sei ferne von mir, dies von dir zu verlangen. Auch ich will Strafe für den Mörder. Drei von ihnen hat sie schon ereilt. Der vierte ist entflohen, doch entkommen wird er uns nicht.« »Wie sollte er entkommen?« fuhr er auf. »Aber ich habe es nicht allein mit ihm zu tun. Er hat gehandelt als Sohn jener bleichen Rasse, die uns zur Vernichtung bringt. Sie ist verantwortlich für das, was sie ihn gelehrt hat. Und ich werde sie zur Verantwortung ziehen. Ich, Winnetou, nunmehr der erste und oberste aller Häuptlinge der Apachen.« Er stand stolz und hoch aufgerichtet vor mir. Ein Mann, der sich trotz seiner Jugend als König all der Seinen fühlte. Ja, er war der Mann dazu, das auszuführen, was er wollte. Ihm wäre es gewiss gelungen, die Krieger aller roten Nationen unter sich zu versammeln und mit den Weißen einen Riesenkampf zu beginnen, einen Verzweiflungskampf, dessen Ende zwar kein zweifelhaftes sein konnte, der aber den wilden Westen mit Hunderttausenden von Opfern bedecken musste. Jetzt, in diesem Augenblicke, entschied es sich, ob der Tomahawk des Todes in dieser erbitterten Weise wüten sollte oder nicht. Ich nahm ihn bei der Hand und sagte: »Du sollst und wirst tun, was du willst. Vorher aber höre eine Bitte, welche vielleicht meine letzte sein wird. Dann wirst du die Stimme deines weißen Freundes und Bruders niemals wieder hören. Hier liegt Nshochi. Du sagst es selbst, dass sie mich lieb gehabt hat und mit meinem Namen auf den Lippen gestorben ist. Auch dich hat sie lieb gehabt, mich als Freund und dich als Bruder. Und du hast ihr ihre Liebe reichlich zurückgegeben. Bei dieser unserer Liebe bitte ich dich, sprich den Schwur, welchen du tun willst, nicht jetzt aus, sondern erst dann, wenn die Steine des Grabes sich über der edelsten Tochter der Apachen geschlossen haben. Er sah mich ernst, fast finster an und senkte dann den Blick auf die Tote nieder. Ich sah, dass seine Züge milder wurden, und endlich richtete er das Auge wieder auf mich und sagte: Mein Bruder Old Shatterhand hat eine große Macht über die Herzen aller, mit denen er verkehrt. Nsho Tschi würde ihm die Bitte gewiss erfüllen, und so will auch ich sie ihm gewähren. Erst dann, wenn mein Auge diese beiden Leichen nicht mehr sieht, mag es sich entscheiden, ob der Mississippi mit all seinen Nebenflüssen das Blut der weißen und roten Völker nach dem Meere führen soll. Ich habe gesprochen. Hau. Gott sei Dank. Es war mir wenigstens für einstweilen gelungen, großes Unheil abzuwenden. Ich drückte ihm dankend die Hand und sprach: Mein roter Bruder wird sogleich einsehen, dass ich keine Gnade für den Schuldigen erbitten will. Ihm mag die Strafe so schwer und so streng treffen, wie er es verdient. Es muss dafür gesorgt werden, dass er nicht Zeit findet zu entkommen. Wir dürfen ihm keinen Vorsprung einräumen. Winnetou mag mir sagen, was in Beziehung auf ihn jetzt geschehen soll. Meine Füße sind gebunden, erklärte er nun wieder düster. Die Gebräuche meines Volkes gebieten mir, bei diesen Toten, weil sie mir so nahe verwandt waren, zu bleiben, bis sie begraben sind. Erst nachher darf ich den Weg der Rache antreten. Und wann wird das Begräbnis stattfinden? Das will ich mit meinen Kriegern beraten. Entweder begraben wir sie hier an der Stelle, wo sie gestorben sind, oder wir schaffen sie nach dem Pueblo, wo sie bei den Iren wohnten. Aber selbst dann, wenn sie hier ihre Ruhestätte finden, werden mehrere Tage vergehen, bevor den Erfordernissen Genüge geschehen ist, welche beim Begräbnis eines so großen Häuptlings zu machen sind. Dann wird aber der Mörder sicher entkommen. Nein, denn wenn Winnetou ihn auch nicht verfolgen darf, so kann doch von anderen geschehen, was nötig ist. Mein Bruder mag mir recht kurz erzählen, wie es geschah, dass er hierher kam. Jetzt, wo es sich um rein Sachliches handelte, war er ruhig wie gewöhnlich. Ich erzählte ihm, was er zu wissen begehrte, und dann trat eine kurze Pause des Nachdenkens ein. Während derselben hörten wir einen schweren Seufzer, welcher von der Stelle kam, wo die beiden Strolche lagen, die ich glaubte erschossen zu haben. Wir gingen schnell hin. Dem einen war meine Kugel grad durch das Herz gegangen, der andere war so wie Nsho Tschi getroffen worden, hatte noch Leben und kam grad jetzt wieder zu sich. Er starrte uns verständnislos an und murmelte Worte, welche ich nicht verstehen konnte. Ich bog mich zu ihm nieder und rief ihm zu: »Mann, kommt zu euch! Wisst ihr, wer jetzt bei euch ist?« Er gab sich sichtlich Mühe, sich zu besinnen. Sein Auge wurde auch wirklich klarer und ich hörte leise fragen: »Wo ist Santa?« »Entflohen«, antwortete ich, denn es wollte mir nicht gelingen, einen Sterbenden, obgleich ein Mörder war, zu belügen.
»Wohin?«
»Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, von euch einen Wink zu erhalten. Eure anderen Gefährten sind tot, und auch ihr habt nur noch Sekunden zu leben. Ihr werdet doch an der Pforte des Grabes besser handeln als vorher. Woher stammt Santa?«
»Weiß es nicht.«
»Heißt er wirklich Santa?«
»Hat viele, viele Namen.«
»Was ist er eigentlich?«
»Weiß ich auch nicht.«
»Habt ihr Bekannte hier in der Nähe? Vielleicht auf irgendeinem Fort?«
»Nein, nicht.«
»Wo wolltet ihr hin?«
Nirgends. Hin, wo Geld, Beute.«
»Also waret ihr Gauner von Profession. Schrecklich. Wie kamt ihr denn auf den Gedanken, die beiden Apachen mit dem Mädchen zu überfallen?«
Nuggets.
»Aber ihr konntet doch von den Nuggets nichts wissen.
Wollten nach dem...«
Er hielt inne. Es fiel ihm außerordentlich schwer zu antworten. Ich erriet, was er sagen wollte, und fragte: »Ihr hörtet, dass diese Apachen nach dem Osten wollten, und nahm den Folge dessen an, dass sie Gold bei sich hätten?« Er nickte. »Ihr nahmt euch also vor, sie zu überfallen. Da ihr aber dachtet, dass wir vorsichtig seien und euch beobachten würden, rittet ihr eine tüchtige Strecke weiter und kehrtet das dann um, als ihr annehmen konntet, dass wir beruhigt sein würden?« Er nickte wieder. »Dann seid ihr umgekehrt an uns nachgeritten. Habt ihr uns am Abende belauscht?«
»Ja, Santa.«
»Also Santa selbst war es. Hat er euch gesagt, was er bei uns erhorcht hat?«
Apache Nuggets sie holen. Früh. Ganz so, wie ich dachte. Dann habt ihr euch in das Gebüsch versteckt und uns von den Bäumen aus beobachtet. Ihr wolltet den Ort, wo die Apachen das Gold holten, kennenlernen? Er hatte die Augen geschlossen und antwortete nicht. Oder wolltet ihr sie bloß bei ihrer Rückkehr überfallen, um... Da unterbrach mich Winnetou. Mein Bruder mag nicht weiter fragen. Denn dieses Bleichgesicht kann nicht mehr antworten. Es ist tot. Diese weißen Hunde wollten unser Geheimnis kennenlernen, aber sie kamen zu spät. Wir befanden uns schon auf dem Rückwege, als sie uns kommen hörten. Da versteckten sie sich hinter die Bäume und schossen auf uns. Inchuchuna und Schöner Tag stürzten getroffen nieder, mir aber streifte die Kugel nur den Ärmel hier. Da schoss ich auf einen, der aber, eben als ich losdrückte, hinter einen anderen Baum sprang. Darum traf ich ihn nicht. Aber meine zweite Kugel streckte einen anderen nieder. Dann suchte ich hinter diesem Steine Schutz, der mir aber das Leben nicht hätte retten können, wenn mein Bruder Old Shatterhand nicht gekommen wäre. Denn zwei hielten mich von dieser Seite fest, und der dritte wollte hinter mich, wo ich keine Deckung hatte. Seine Kugel hätte mich treffen müssen. Da aber hörte ich die starke Stimme von Old Shatterhand, Bärentöter, und war gerettet. Nun weiß mein Bruder alles und soll erfahren, wie es anzufangen ist, Santa zu ergreifen. Wem wird diese Aufgabe zufallen? Old Shatterhand wird sie lösen. Er wird die Spur des Flüchtlings ganz gewiss finden. Allerdings, aber während ich mühsam nach ihr suche, wird viel Zeit vergehen. Nein, mein Bruder braucht nicht nach ihr zu suchen, denn sie wird ganz gewiss zu seinen Pferden führen, welche er zunächst aufsuchen muss. Dort, wo er mit seinen Leuten während der Nacht gelagert hat, gibt es Gras, und Old Shatterhand wird also sehr leicht sehen, wohin er sich gewendet hat. Und dann? Dann nimmt mein Bruder 10 Krieger mit sich, um ihm zu folgen und ihn festzunehmen. Die anderen 20 Krieger sendet er mir hierher, damit sie mit mir die Klagen des Todes anstimmen. So soll es geschehen. Und ich hoffe, dass ich das Vertrauen, welches mein roter Bruder in mich setzt, rechtfertigen werde. Ich weiß, dass Old Shatterhand gerade so handeln wird, als ob ich selbst an seiner Stelle wäre. Hau. Er reichte mir die Hand hin. Ich schüttelte sie ihm, beugte mich noch einmal auf die Gesichter der beiden Toten nieder und ging. Am Rande der Lichtung drehte ich mich um. Winnetou verhüllte soeben ihre Köpfe und stieß dabei jene dumpfen Klagetöne aus, mit denen die Roten ihre Todesgesänge beginnen. Wie weh war mir, oh wie so weh. Aber ich hatte zu handeln und eilte den Weg zurück, auf welchen mich gekommen war. Ich war der Ansicht, dass Winnetous Vorhersagungen eintreffen werden. Aber während ich über den erwähnten Höhengrad stieg, kam mir ein Bedenken. Santa musste vor allen Dingen auf schleunigste Flucht bedacht sein, vor allen Dingen so schnell wie möglich aus unserer Nähe zu kommen suchen. Das gerade Gegenteil davon geschah aber, wenn er nach seinem Lager lief. Dies konnte er nur in der Absicht tun, sich ein Pferd zu holen, wie aber nun, wenn er dasjenige fand, auf welchem ich gekommen war. Es war doch wohl auf demselben Wege geflohen, der ihn auch hergeführt hatte. Da sah er unbedingt das Pferd. Dieser Gedanke verdoppelte meine Schritte. Ich rannte den Berg hinab, im höchsten Grade darauf gespannt, ob ich es noch antreffen würde. Welcher Ärger für mich, als ich an die betreffende Stelle kam und da sah, dass es fort war. Ich hielt nur einen Augenblick an und flog mehr, als ich lief, durch die Schlucht. Hier konnte ich mich noch beeilen, weil wegen des Steingerölles ein zeitraubendes Suchen nach der Spur doch erfolglos gewesen wäre. Als ich aber unten das Tal erreichte, hielt ich an, um die Fährte sorgfältig zu lesen. Es gelang mir nicht sofort, denn der Boden hier war noch hart. 10 Minuten später gab es weichen Grund, wo es leichter war, die Eindrücke der Füße und Hufe zu erkennen. Da sah ich mich denn vollständig enttäuscht. Ich konnte suchen und forschen, wie ich wollte. Meine Augen und meinen Scharfsinn noch so sehr anstrengen, es wurde nicht anders. Santa war hier nicht geritten. Er musste weiter oben an einer dazu passenden Stelle, wo auf dem Fels keine Spur zurückblieb, die Schlucht verlassen haben. Anders war das gar nicht möglich. Da stand ich nun. Was war zu tun? Sollte ich zurück, um nach der betreffenden Stelle zu suchen? Es konnten Stunden vergehen, ehe ich sie fand, und einen solchen Zeitverlust glaube ich denn doch nicht verantworten zu können. Besser war es auf alle Fälle, nach unserem Lager zu eilen und dort Hilfe zu holen. Dies tat ich denn. Es war ein Dauerlauf, wie ich noch keinen gemacht hatte, doch hielt ich ihn aus, weil ich von Winnetou belehrt worden war, wie man sich dabei zu verhalten hat, um bei Atem zu bleiben und nicht zu ermüden. Man lässt nämlich das Körpergewicht nur von einem Beine tragen und wechselt dann, wenn dieses ermüdet ist, auf das andere über. Auf diese Weise kann man stundenlang Trab laufen, ohne dass man sich allzu sehr anstrengen wird. Aber eine gute, gesunde Lunge muss man haben. Als ich meinem Ziele nahegekommen war, wendete ich mich zunächst nach Santas Lager. Die drei Pferde standen noch im Gesträuch. Ich band sie los, bestieg eins, nahm die anderen beiden bei den Zügeln und ritt nach unserem Lager. Es war längst Mittag vorüber und Sam rief mir zu: »Wo treibt ihr euch denn herum, Sir? Habt das Essen versäumt? Und ich?« Er stockte in der Rede, musterte die Pferde mit einem erstaunten Blicke und fuhr dann fort: »Alle Wetter! Ihr seid zu Fuß fortgegangen und kommt beritten zurück. Seid wohl gar Pferdedieb geworden.« »Das weniger. Ich habe diese Tiere erbeutet.« »Wo?« »Gar nicht weit von hier.« »Von wem?« »Seht sie nur richtig an. Ich erkannte sie sofort, und ich habe doch auch gute Augen.« »Ja, die habe ich. Sah sogleich, wem sie gehören. Wollte es aber nicht begreifen. Das sind ja die Pferde von Santa und seinen Begleitern. Es fehlt aber eins.« »Das werden wir uns suchen, und auch den, der darauf sitzt.« »Aber wie kommt?« »Still, lieber Sam«, unterbrach ich ihn. »Es ist sehr Wichtiges, sehr Trauriges geschehen. Wir müssen sofort fort von hier.« »Von hier? Warum?« Anstatt ihm zu antworten, rief ich die Apachen, von denen sich einige entfernt hatten, zusammen und teilte ihnen die Kunde von dem Tode Inchuchunas und seiner Tochter mit. Nach meinem letzten Worte herrschte ein tiefes, allgemeines Schweigen ringsum. Man konnte gar nicht glauben, was ich sagte. Meine Botschaft war zu ungeheuerlich. Da erzählte ich ausführlicher, was geschehen war, und fügte hinzu: »Nun mögen mir meine roten Brüder sagen, wer die Zukunft besser verkündet hat. Sam Hawkins oder euer Medizinmann? Inchuchuna und Shochi haben den Tod gefunden, weil sie sich von mir entfernten. Und Winnetou ist durch mich gerettet worden. Bringt meine Nähe also den Tod oder das Leben?« Es konnten sie nicht mehr zweifeln. Und es erhob sich ein Geheul, welches sicher meilenweit zu hören war, selbstverständlich englische Meilen gemeint. Die Roten rannten wie wütend umher, schwangen ihre Waffen und schnitten, um ihren Grimm Ausdruck zu geben, die fürchterlichsten Gesichter. Erst nach einiger Zeit war es meiner Stimme möglich, ihr Geschrei zu überschallen. »Die Krieger der Apachen mögen schweigen«, gebot ich ihnen. »Das Geheul führt zu nichts. Wir müssen fort, um den Mörder zu fangen.« »Fort, ja, fort, fort, fort«, schrien sie, indem sie zu den Pferden sprangen. »Ruhig doch«, befahl ich abermals. »Meine Brüder wissen ja gar nicht, was sie tun sollen. Ich werde es ihnen sagen.« Nun drängten sie sich so an mich, dass ich mich wehren musste, nicht umgerissen zu werden. Wäre Santa jetzt hier gewesen, so hätten sie ihn in Stücke gerissen. Hawkins, Stone, Parker standen still beisammen. Die Nachricht hatte einen niederschmetternden Eindruck auf sie gemacht. Jetzt kamen sie herbei, und Sam sagte: »Ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Man kann es immer noch nicht fassen. Schrecklich, entsetzlich. Die liebe, schöne, gute, junge, rote Miss ist stets so freundlich mit mir gewesen und soll nun ausgelöscht worden sein? Wisst ihr, Sir, es ist mir grad so. Wie es euch ist, das behaltet für euch, lieber Sam«, fiel ich ihm in die Rede. »Wir müssen dem Mörder nach. Sprechen nützt nichts.« »Well, stimme euch bei. Aber wisst ihr denn, wohin er ist?« »Jetzt noch nicht«, dachte es mir. »Habt ihr seine Spur nicht gesehen? Wie sollen wir sie nun auffinden? Scheint unmöglich oder wenigstens außerordentlich schwierig zu sein.« »Es ist nicht schwierig, sondern sehr leicht.« »Meint ihr?« »Hm, wollt wohl sagen, dass sie hinauf in die Schlucht müssen, wo er seitwärts ausgekniffen ist. Wir werden lange suchen geben.« »Von der Schlucht ist gar keine Rede.« »Nicht? Dann bin ich neugierig, was ihr für einen Gedanken bringen werdet.« »Ja, manchmal kann ein Greenhorn auch einen Gedanken haben, doch.« »Schweigt mit eurem Greenhorn! Mir ist nicht so zumute, solche Redensarten anzuhören. Mir blutet das Herz. Darum behaltet eure Witze für euch.« »Witze? Hallo, wer da etwa denkt, dass ich die Sache scherzhaft nehme, der bekommt von mir einen boxenden Leib, dass er von hier bis hinüber nach Kalifornien fliegt. Kann nur nicht begreifen, wie ihr Santa finden wollt, ohne dass wir unsere Augen auf die Stelle setzen, wo seine Spur verloren gegangen ist. Da müssten wir, wie schon gesagt, lange Zeit suchen. Und wenn wir die Spur finden, hätten wir über Berg und Tal und durch den dichten Wald zu folgen, was auch sehr langsam gehen würde. Darum denke ich, wir fangen es anders an. Nämlich, wenn ich mir die Berge dort so betrachte, so möchte ich behaupten, dass sie nicht mit anderen zusammenhängen, sondern isoliert stehen.« »Ist auch ganz richtig. kenne diese Gegend recht leidlich. Haben hier Ebene und jenseits wieder Ebene. Diese Berge gehören nicht zu einem Gebirgs- oder Höhenzug, sondern sie haben sich ganz für sich allein in die offene Prärie hineingesetzt.
Prärie? Also gibt es Gras?
Ja, rund um Gras, gerade so wie hier.
Darauf habe ich gerechnet.
Santa mag auf oder zwischen diesen Bergen reiten, wie er will. Das geht uns nichts an. Aber sobald er sie verlässt, kommt er auf die offene Prärie und muss im Gras eine Spur hinterlassen.
Das versteht sich ja von selbst, verehrter Sir.
Hört nur weiter. Wir bilden zwei Trupps und umreiten die Berge. Wir vier Weißen von rechts und die 10 Apachen, welche Winnetou mir angewiesen hat, von links. Jenseits treffen wir zusammen und werden dann erfahren, ob einer der Trupps auf die Fährte gestoßen ist. Ich bin überzeugt, dass das der Fall sein wird. Und dann folgen wir ihr.
Ein kleiner Sam sah mich von der Seite an, machte ein nicht außerordentlich erbautes Gesicht und rief aus:
Lackaday, wer hätte das gedacht, dass ich nicht auch darauf gekommen bin? Ist ja das Einfachste und Sicherste, was es gibt. Das muss eigentlich jedes Kind einsehen, wenn ich mich nicht irre.
Ihr seid also einverstanden, Sam?
Vollständig, Sir, vollständig. Sucht euch nur schnell 10 Rote aus.
Ich werde diejenigen wählen, welchen am besten beritten sind.
Wer weiß, wie lange wir den Kerl zu jagen haben. Darum müssen wir uns reichlich mit Proviant versehen. Wenn ihr diese Gegend leidlich kennt, so wisst ihr vielleicht, wie lange es dauert, bis man von hier aus die andere Seite der Berge erreicht.
Wenn wir uns sehr beeilen, so kann es trotzdem über 2 Stunden währen.
So wollen wir nicht länger zögern.
Ich bestimmte die 10 Apachen, welche sich über meine Wahl freuten, denn dem Mörder nachzusetzen, war ihnen lieber, als bei den Leichen Totenlieder zu singen. Die übrigen 20 instruierte ich genau über den Weg, welcher zu Winnetou führte, und dann ritten sie davon.
Kurze Zeit später brachen meine 10 auf, um die Berge nach links, also in einem nach Westen gekrümmten Bogen zu umreiten, während unsere Richtung uns ostwärts um die Höhen führte. Als wir vier dann auch aufsaßen, ritt ich zunächst nach Santas Nachtlager und suchte mir von da aus eine Stelle, wo der Huf des Pferdes, welches ich geritten hatte, tief in den Boden gedrungen war. Von diesem sehr deutlichen Eindruck nahm ich mir ein genaues Maß auf Papier.
Sam Hawken schüttelte den Kopf darüber und meinte lächelnd:
Gehört das auch zur Kunst eines Surveyors, Pferdefüße abzumalen?
Nein, aber ein Westmann sollte es kennen.
Der? Warum?
Weil es ihm vorkommendenfalls von großem Nutzen sein kann.
In welcher Weise?
Werdet es wohl nachher sehen. Wenn ich eine Pferdespur finde, vergleiche ich die Stapfen mit dieser Zeichnung.
Ah, richtig, ist gar nicht so übel.
Habt ihr das auch aus euren Büchern?
Nein.
Woher denn?
Der Gedanke ist mir selbst gekommen.
Also, gibt es wirklich Gedanken, die sich das Vergnügen machen, zu euch zu kommen?
Hätte das gar nicht gedacht.
Pfff, bei mir befinden sie sich jedenfalls wohler als unter eurer Perücke, Sam.
Recht so, rief Dick Stone. Lasst euch nur nichts mehr von ihm gefallen. Man sieht ja stündlich, dass ihr ihn überflügelt habt, Sir.
Schweig, herrschte ihn Sam in komischem Zorn an.
Was willst du vom Fliegen verstehen und gar vom Überfliegen?
Es ist eine Beleidigung, mich immer bei der Perücke zu nehmen. Ich kann das nicht länger dulden.
Was willst du dagegen machen?
Ich schenke sie dir, dann bin ich sie los und du erfährst, was für Gedanken darunter wohnen.
Übrigens habe ich ja zugegeben, dass die Ansicht unseres Greenhorns gar keine so üble ist.
Nur hätte er den 10 Apachen, welche die Berge auf der anderen Seite zu umreiten haben, auch ein solches schönes Pferdefußbild mitgeben sollen.
Ich habe dies nicht getan, weil ich es für unnötig hielt, antwortete ich.
Unnötig? Warum?
Weil es ihnen zuzutrauen ist, eine Hufspur mit dieser Zeichnung zu vergleichen.
Sie sind doch immerhin Wilde, denen man eine Zeichnung vergeblich in die Hände geben würde.
Und so dann bin ich überzeugt, dass sie gar nicht auf Santas Fährte treffen werden.
Und ich behaupte das Gegenteil. Nicht wir, sondern sie werden sie finden.
Es versteht sich ja ganz von selbst, dass Santa westwärts reiten wird.
Das halte ich für gar nicht so selbstverständlich.
Nicht?
Seine Richtung, als wir ihn trafen, war ja nach Westen.
Das ist sie jetzt nun wieder.
Schwerlich.
Er ist ein durchtriebener Kerl, wie ich aus seinem spurlosen Verschwinden ersehe, und es wird sich also sagen, dass wir den Gedanken haben werden, den ihr jetzt ausgesprochen habt. Das heißt, er wird denken, dass wir ihn westwärts suchen, weil er bei unserer Begegnung nach Westen wollte. Aus diesem Grunde wird er sich nach einer anderen Richtung, wahrscheinlich ostwärts, retirieren. Das ist doch leicht einzusehen.
Na, wenn ihr es in dieser Weise sagt, so ist es freilich leicht einzusehen.
Wollen nur hoffen, dass es zutrifft.
Nun gaben wir unseren Pferden die Sporen und jagten über die Prärie dahin, so reitend, dass wir die verhängnisvollen Berge stets zur linken Hand liegen hatten.
Natürlich suchten wir es so einzurichten, dass wir immer auf weichem Boden ritten, wo Santa, wenn er dagewesen war, eine deutliche Spur hatte zurücklassen müssen. Dabei waren unsere Augen stets zur Erde gerichtet, denn je schneller wir ritten, desto schärfer mussten wir aufpassen, weil die Fährte uns sonst entgehen konnte. So verging eine Stunde, noch eine halbe, und wir hatten unseren Halbkreis um die Berge fast zu Ende gebracht, da endlich bemerkten wir einen dunklen Strich, welcher vor unserer Richtung quer durch das Gras lief. Es war eine Fährte, und zwar die Spur eines einzelnen Reiters, also sehr wahrscheinlich die, welche wir suchten. Wir stiegen ab, und ich schritt eine Strecke ihr entlang, um einen recht deutlichen Eindruck zu finden. Als mir dies glückte, verglich ich ihn genau mit der Zeichnung, und beide waren einander so kongruent, dass es Santa ohne allen Zweifels gewesen sein musste.
»So eine Zeichnung ist wirklich außerordentlich praktisch«, meinte Sam. »Werde mir das merken.«
»Ja, merke es dir«, stimmte Parker bei, »und merke dir noch eins recht gut dazu.«
»Was?«
»Dass es schon so weit gekommen ist, dass der Lehrer, der du ja gewesen sein willst, nun von seinem Schüler lernt. Willst mich wohl ärgern, alter Will?«
»Das wird dir nicht gelingen«, lachte Sam.
»Es ist doch wohl eine Ehre für den Lehrer, wenn er den Schüler so weit bringt, dass dieser schließlich klüger und geschickter als der Lehrer ist. Mit dir freilich muss man auf solche Erfolge gleich von vornherein verzichten. Wie viele, viele lange Jahre habe ich mich bemüht, einen Westmann aus dir zu machen. Und es ist alles vergeblich gewesen. Du wirst in deinen alten Tagen nichts verlernen können, weil du in den jungen Tagen nichts gelernt hast.
Bist auch eins, und was für eins, nämlich ein altes, welches sich vor diesem Jungen hier zu schämen hat, weil dieses dem Alten schon weit überlegen ist, wenn ich mich nicht irre.
Trotz dieses Wortgefechtes stimmten wir darin überein, dass die Fährte Santas nicht viel über 2 Stunden alt war. Wir wären ihr sogleich gefolgt, mussten aber auf die 10 Apachen warten. Das dauerte leider 3/4 Stunden. Ich schickte einen von ihnen zu Winnetou, um diesen wissen zu lassen, dass wir die Spur gefunden hätten. Er konnte bei ihm bleiben, dann ritten wir, nun in östliche Richtung, weiter. Wir hatten in dieser vorgerückten Jahreszeit nicht mehr ganz 2 Stunden bis zum Abende und mussten uns sehr beeilen. Es galt, bis zur Dunkelheit eine möglichst große Strecke zurückzulegen, weil wir dann bis zum Morgen warten mussten. Wir konnten doch nicht reiten, um die Spur zu sehen. Dagegen war es ganz gewiss anzunehmen, dass Santa den Abend und wohl auch die ganze Nacht dazu benutzen werde, uns recht weit vorauszukommen, denn dass man ihn verfolgen werde, das musste er sich doch unbedingt sagen. Wir hatten dann morgen einen heißen Ritt vor uns, welcher dadurch erschwert und verlangsamt wurde, dass wir auf die Fährte achten mussten, während er eine solche Verzögerung nicht nötig hatte. Glücklicherweise musste er, wenn er während der Nacht ritt, dann früh ermüdet sein und nicht nur sich, sondern noch viel mehr seinem Pferde eine längere und ausgiebige Ruhe gönnen, ein Umstand, welcher den Unterschied so ziemlich ausglich. Die von Winnetou und seinem Vater Nuggetberge genannten Höhen verschwanden schnell hinter uns und wir hatten nun immerfort die ebene Prärie vor uns, welche erst strauchig war und dann nur Rasen, erst noch grünen und später verdorrten zeigte. Die Spur war sehr deutlich zu sehen, denn Santa war meist scharf geritten und so hatten die Hufe seines Pferdes deutliche Eindrücke hinterlassen. Als es zu dunkeln begann, stiegen wir ab und folgten der Spur, die wir im Gehen deutlicher als Reiten sahen, noch so lange, bis sie gar nicht mehr zu erkennen war. Da blieben wir halten, glücklicherweise an einer Stelle, wo das Gras wieder einmal einiges Grün zeigte. Da konnten die Pferde fressen. Wir hüllten uns in Decken und legten uns gleich so nieder, wie wir standen. Die Nacht war sehr kühl, und ich bemerkte, dass meine Begleiter deshalb oft aufwachten. Ich hätte ohnedem nicht schlafen können. Der gewaltsame Tod Intschu-Tschunas und seiner Tochter hielt mir die Augen offen, und wenn ich sie ja einmal schloss, so sah ich ihre Gestalt in der Blutlache von mir liegen und hörte Nshochis letzte Worte. Nun machte ich mir Vorwürfe darüber, dass ich nicht freundlich mit ihr gewesen war und mich in jedem Gespräch mit ihrem Vater nicht anders ausgedrückt hatte. Es war mir, als ob ich sie dadurch in den Tod getrieben hätte. Gegen Morgen wurde es noch kälter und ich stand auf, um mich doch hin und her gehen zu wärmen. Sam Hawkins merkte das und fragte:
»Friert euch wohl, verehrter Sir? Hättet ihr eine Wärmflasche mit nach dem Westen bringen sollen? Greenhorns pflegen sich doch gern mit solchen Sächelchen zu versehen. Da lobe ich mir meinen alten Rock, kann kein Indianer pfeilen und auch keine Kälte hindurch. Soll ich ihn euch borgen?« Wegen dieser unangenehmen Kühle waren alle schon vor der Morgendämmerung munter, und kaum konnten wir die Fährte nur einigermaßen wiedererkennen, so saßen wir auf und setzten den Ritt fort. Unsere Pferde hatten ausgeruht und des Nachts wohl auch gefroren. Sie griffen daher, weil sie das erwärmte, wacker aus, ohne dass wir sie anzutreiben brauchten. Noch immer hatten wir Prärie.
Sie wurde wellig. Auf den Wellenhöhen war das Gras trocken und hart. In den Wellentälern mehr grün und auch weicher. Ja, es gab zuweilen eine Wasserlache, wo wir anhielten, unsere Tiere trinken ließen. Während die Spur bisher eine fast genau östliche Richtung gehabt hatte, wendete sie sich zur Mittagszeit mehr südlich. Als Hawkins dies bemerkte, machte er ein bedenkliches Gesicht. Ich fragte nach der Ursache und erhielt die Antwort: Wenn es so ist, wie ich vermute, werden unsere Bemühungen wahrscheinlich vergeblich sein. Aus welchem Grunde? Der Kerl ist pfiffig. Er scheint sich zu den Kiowas wenden zu wollen. Das wird er doch nicht tun. Warum nicht? Soll er euch zuliebe mitten in der alten Prärie stehen bleiben und sich beim Schopfe nehmen lassen? Was ihr denkt. Er tut sein Möglichstes, sich zu retten. Er hat jedenfalls die Augen offen gehabt und gesehen, dass unsere Pferde besser waren als die seinigen. Darum vermutet er, dass wir ihn wohl bald einholen werden und ist auf den ganz guten Gedanken gekommen, sich bei den Kiowas Schutz zu suchen. Ob ihn diese aber freundlich aufnehmen werden? Daran ist keinen Augenblick zu zweifeln. Er braucht bloß zu erzählen, dass er in Chuchuna und nun Shuchi erschossen hat, da jubeln sie ihm zu. Wollen uns recht dazu halten, dass wir vielleicht noch vor Abend an ihn kommen. Wie alt schätzt du die heutige Fährte? Darauf kommt es nicht an. Diese hier hat in der Nacht geritten. Müssen warten, bis wir dahin kommen, wo er gelagert hat. Dann wollen wir sehen, wie alt seine neue, seine heutige Spur ist. Je länger er ausgeruht hat, desto eher werden wir ihn einholen. Gegen Mittag zeigte es sich, wo Santa Halt gemacht hatte. Man sah, dass sich sein Pferd niedergelegt hatte. Es war sehr müde gewesen, das hatten wir schon bisher den Spuren angesehen. Wahrscheinlich war er nicht weniger angegriffen gewesen, denn wir schätzten seine neue Spur unter 2 Stunden alt. Er mochte länger geschlafen haben, als er gewollt hatte. Der Vorsprung, den er durch den Nachtritt gewonnen hatte, war also eingeholt. Ja, wir waren ihm jetzt wohl eine 1/2 Stunde näher als gestern beim Beginn der Verfolgung. Seine Spur strebte nun noch mehr nach Süden. Er schien das Gebiet des Canadian verlassen und sich dem Red River nähern zu wollen. Wir ließen unsere Pferde nur von Zeit zu Zeit verschnaufen, denn wir nahmen uns vor, ihn, wenn nur irgend möglich, noch vor Abend einzuholen. Am Nachmittage hatten wir wieder grüne Prärie und später trafen wir sogar Buschwerk an. Nach der sorgfältigsten Beurteilung der Fährte konnte der Vorsprung nur noch 1/2 Stunde betragen. Vor uns färbte sich der Horizont dunkel. »Das ist Wald«, erklärte Sam. »Ich vermute, dass wir auf ein Nebenflüsschen des Nordammes stoßen. Wollte, wir hätten noch länger Prärie, das wäre besser für uns.« Freilich wäre dies besser gewesen, denn auf der Savanne sah man alles vor sich, während man im Walde leicht auf einen Hinterhalt stoßen konnte. Und bei der Eile, mit welcher wir ritten, war es unmöglich, das Terrain zu untersuchen, bevor wir es betraten. Sam hatte recht. Es gab einen kleinen Fluss, der aber kein fließendes Wasser führte, sondern nur hier und da, welches eine Vertiefung zeigte. An den Ufern standen Büsche und Bäume, doch gab dies keinen eigentlichen Wald, sondern nur, um mich so auszudrücken, größere oder kleinere Baumgruppen, welche in verschiedenen Intervallen an den Ufern lagen. Ende von Kapitel 5, Teil 6.